Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Am Mikrofon ist Michael Sennhauser und ich freue mich, Sie heute in eine Welt voller ungewohnter Töne einzuladen. Yeah! Heimatklänge. So heißt der Dokumentarfilm von Stefan Schwiertert, der sich seinen Namen mit Musikfilmen wie A Tickle in the Heart oder Accordion Tribe gemacht hat. Schwierterts neuer Film ist den Dissidenten der Schweizer Volksmusik gewidmet, Leuten wie Christian Zehnder von Stimmhorn, Noldi Alder oder Erika Stucki, Forschern und Tüftlern. Stefan Schwiertert, Ihr Film Heimatklänge kommt zu einem Zeitpunkt bei uns ins Kino, da Heimat eigentlich nicht gerade ein unschuldiger Begriff ist. Das ist Zufall, nehme ich an.
Wir haben den Titel Heimatklänge sehr bewusst gewählt und auch sehr bewusst, dass gerade um diesen Begriff im Moment ein Kampf stattfindet, wo für uns auch das Risiko bestand, dass man uns angreift oder noch schlimmer sagt, der Film interessiert mich nicht, weil Heimat, das ist so ein Begriff, der riecht für mich nach Konservativen und SVP und so weiter. Aber der Begriff Heimat, das Wort Heimat ist ein wunderschönes deutsches Wort, das es in anderen Sprachen so gar nicht gibt, wo so viel drinsteht, was zu tun hat mit eigenen Wurzeln, mit eigener Identität, also weit über das hinaus, wo es jetzt hier um Kämpfe geht mit Ausländern oder Nationalitäten, sondern da geht es erstmal um ein Zugehörigkeitsgefühl zu einer Kultur. Und das ist ja genau das Thema des Filmes.
Mich hatten Sie nach ungefähr 5 Minuten in der Tasche mit dem Film. Er fängt zwar an mit den Bildern, die man vom Titel her erwarten würde, das sind die majestätischen Berge, aber recht bald schneiden Sie auf ein Tramgeleise, das aufgerissen ist, und dazu kommen diese Klänge, die Heimatklänge, die der Film dann auch sonst noch transportiert. Und da habe ich plötzlich gemerkt, ja, das ist Heimat. Ich lebe da, die aufgerissenen Tramgeleise, die Stadt, das ist Heimat. Und dass sich das mit der Musik so perfekt verbindet, das war wunderbar. Warum haben Sie nicht mit den Tramgeleisen angefangen?
Ich habe mir sogar überlegt, für den Film soll ich noch einen Protagonisten mit in den Film aufnehmen, der die alte Tradition präsentiert. Also wo es um archaische, urchige Volksmusik geht, nicht dieses Musikantenstadel oder Jodelverein-Gesinge, sondern um diese ursprüngliche Kraft der Musik zu zeigen. Und ich habe festgestellt, dass 15 Jahre nach dem Film Urmusik, der dieser Kultur noch ein Denkmal gesetzt hat, die letzten starken Protagonisten dieser Zeit wirklich ausgestorben sind. Es gibt natürlich noch tolle Leute in den Bergen, die auch singen oder Hackbrett spielen oder so, aber einen Protagonisten wie einen Resquerda findet man einfach nicht mehr. Und habe mich deswegen entschlossen, mich wirklich voll nach vorn zu blicken und mich auf die Protagonisten zu konzentrieren, die den Bogen spannen von einer Zeit, die es so nicht mehr gibt, aber die Idee dieser Kraft, die in dieser ursprünglichen Volksmusik steckt, aufgreifen und die es schaffen, heute mit der modernen Musik dem Ganzen wieder eine ganz eigene, neue, moderne Kraft zu geben.
Ist ja auch tatsächlich überraschend. Christian Zehnder und Erika Stucki sind beide eigentlich komplett eigenständige Musiker. Sie haben beide im Film Gelegenheit, eine Art persönlichen Heimatbegriff zu definieren, und sie machen das auch sehr einleuchtend. Es gibt aber einen Protagonisten im Film, den könnte man durchaus noch zu den Dissidenten der Volksmusik zählen. Das ist Noldi Alder, einer, der eigentlich zur ursprünglichen und vermarktbaren Schweizer Volksmusik gehört hat.
Der Noldi Alder hat halt das Schicksal, das konnte er sich nicht aussuchen, dass er ein Sohn aus der Alder-Dynastie ist, also vier Generationen Appenzeller Streichmusik aus Urnäsch, wo er schon als Kind in ein Trachtenkleid gesteckt wurde und mit den Eltern, die ja als Bauern immer wieder auf Tournee gefahren sind, nach Japan, nach Südamerika, überall, einfach mitfuhr. Und erst in späterem Alter ist er sich bewusst geworden, dass das eigentlich gar nicht das ist, was er machen will, sondern dass ihn das musikalisch zu sehr einengt. Und er hat dann versucht, mit seinen Brüdern, mit den Alternburber, die Musik zu erweitern und offen zu machen für neue Elemente, für Modernes, für mehr Reibung, für mehr Geräusche, eben diese Tramgleis-Quietschen oder der modernen Welt da reinzulassen. Also auch eben nicht nur vom Heilen und Schönen und dem blauen Himmel zu singen, sondern eben die Welt in ihrer Komplexität darzustellen, wie sie ist, also den Blues quasi zu suchen. Also das, was uns heute in der Musik ja auch berührt. Und das ist aber mit den Brüdern zusammen nicht gelungen. Und deswegen hat er angefangen, Solo-Projekte zu machen, ist aber, Sie sagen Dissident, er ist aber im Appenzell geblieben. Also er ist nicht ausgewandert, sondern versucht so ein bisschen wie die 68er, die nachher durch die Institutionen gegangen sind, um die Welt zu verändern. So ist er dort geblieben und hat von innen heraus versucht, mit seinen neuen Vorschlägen und mit der Musik, die er jetzt macht, dort im Appenzell bei diesen Traditionalisten auch anzukommen. Und das hat natürlich viel Reibung erzeugt, unter anderem auch mit seinem Vater. Und da hatten wir auch das Glück, dass wir das ein bisschen porträtieren konnten im Film.
Wenn es seine Art hat, wenn es eine ganz total eine andere Art ist, dann ist es eine andere Art. Aber wenn man es natürlich total vermischen tut mit den alten Appenzellerstücken, wo unsere Vorfahren gemacht haben und wo musikalisch mit allem schön sind, ich kann nicht viel anfangen. Aber ich habe nicht alles gehört. Aber nicht das Handchen vermischen, würde halt ich sagen. Ja, wir haben keinen Streit. Ja, gar nicht. Nein.
Also für mich gab es zwei Gründe, diesen Film zu machen. Einmal geht es mir so wie dem Christian Zehnder, der wie ich in Basel aufgewachsen ist. Wir haben in unserer Kindheit und Jugend das Jodeln und Volksmusik gehasst oder es einfach ignoriert. Weil die spannende Musik, die unsere heutige Welt abbildete, die kam damals vor allem aus Amerika. Und erst viel später, als ich Filme gemacht hatte in Südamerika, in Osteuropa und gleichzeitig hier eine Bewegung entstand von professionellen Musikern aus dem Jazz, aus dem Rock, aus der Avantgarde, die eben sich nicht nur haben inspirieren lassen von Musik aus aller Welt, sondern auch sich angefangen haben, mit eigenen Wurzeln auseinanderzusetzen. Da war plötzlich was da. Also da gab es so einen Funken und so einen Ansatzpunkt, wo man sich wieder mit dieser eigenen Tradition auseinandersetzen konnte.
Das ist ja auch eine der ganz großartigen Szenen, ziemlich am Anfang des Films, in der Christian Zehnder erzählt, mit welcher Musik er aufgewachsen sei, was es da gab und was ihn interessiert hat und was nicht.
Dass wir alles gehört von dieser Welt, so viele verschiedenste Kulturen, kommt die Frage natürlich auch mehr auf mich zurück. Ja, Himmel nochmal, was bin ich denn? Es gibt unheimlich starke Sachen aus Argentinien. Und alle rennen nach Kuba und alle trommeln auf dem Djembe rum. Und was soll ich damit als Musiker? Ich bin nie ein guter Djembe-Spieler. Klar, ich kann auch trommeln da und das mache ich für mich persönlich. Aber was habe ich denn? Wo ist denn mein Boden? Wo ist denn meine Erde, die ich in die Luft rühren kann? Und die Leute finden, puh.
Das ist ziemlich unverblümt, wie Christian Zehnder sich da äußert. Das steht wahrscheinlich für mehr als eine Generation. Er hat mir aus dem Herzen gesprochen und offenbar auch Ihnen.
Ja, jetzt kommen wir wieder zurück auf den Begriff Heimat, weil da geht es eben im Film um die eigenen Wurzeln und die eigene Identität. In Deutschland gab es den Nationalsozialismus, der zu einem Riesenbruch in der Beziehung zur eigenen Volksmusik und Kultur geführt hat. Und in der Schweiz gab es diese Verhunzung durch diese Kommerzialisierung der Volksmusik, die heile Welt, die nur noch gewünscht wurde, die SVP, das Schweizer Level, was da drüber gelegt wurde. Und all das hat dazu geführt, dass diese Musik einfach in keinster Weise mehr aktuell und spannend war.
Aber das Bedürfnis nach Heimat, das besteht und bestand, nach musikalischer Heimat offensichtlich auch, bei uns, bei den Jugendlichen unserer Generation, bei den jetzigen ebenfalls. Und was Christian Zehnder da ausdrückt, das Bedürfnis danach, etwas Eigenes zu finden, eine eigene Identität, mit der man sich dann auch ausdrücken kann, das ist ja nicht wirklich neu. Aber dass das über diese Musik gelingt, das ist überraschend und unerwartet für die meisten von uns.
Ja, also wir kennen ja schon lange zum Beispiel die irische Volksmusik, wo irische Popgruppen unheimlich viel daraus geschöpft haben, an Potenzial, an Material, wie The Pogues und andere Gruppen, um dann damit weltberühmt zu werden. Oder in der jüngsten Zeit der skandinavische Jazz, der nicht von ungefähr so einen riesen Boom erlebt hat, weil die Musiker aus dem Schatz der dortigen Volksmusik geschöpft haben. Und das zeigt einfach nur, dass wenn man eigene Wurzeln hat, wenn das nicht völlig abgebrochen ist, dass man da eine Chance hat, aus einem Tresor zu schöpfen und den zu benutzen für die eigene Kunst und eigene Kreativität und man nicht so isoliert für sich agiert und dass das eigentlich eine Riesenchance ist.
Bezeichnenderweise gibt es auch im Film die Szene, in der Erika Stucki zusammen mit Sina ein Programm entwickelt. Die beiden haben gemeinsam sozusagen ihre Walliser Wurzeln entdeckt und Erika Stucki sagt dann auch in einer Szene auf dem Friedhof, es sei erstaunlich einfach gewesen, den Rahmen abzuschöpfen von diesen urtümlichen Mythen, die im Wallis da sind.
Wir haben vor allem gemerkt, dass wir eine gemeinsame Vergangenheit im Wallis haben, obwohl wir uns da gar nicht kennengelernt haben. Und von da haben wir irgendwie angefangen losspinnen. Und natürlich sind wir dann in die Sagenwelt drin geraten und haben erzählt von unserer Kindheit und haben einfach sofort den Draht gehabt und die gleiche Sprache und auch nicht so viel mehr zu erklären. Du hast immer gewiss genau, was ich meine.
Wir haben die gleichen Drinks gesoffen, die gleichen Bars besucht. Das verbindet. Die gleichen Bozengeschichten gehört, vor den gleichen Sachen Angst gekriegt. Das ist hure archaisch, das Zeug, das hier brodelt. Eigentlich ist es recht leicht gefallen, da so den Rahmen abzuschöpfen und zu merken, oh, da ist etwas, da ist etwas, da ist etwas.
Dort reden Sie aber beide nicht von Musik, sondern eigentlich von Inhalten, von Geschichten, von Gefühlen.
Also für mich sind, wenn ich einen Film mache mit Musik, geht es mir auch nie vordergründig um die Musik, sondern ich möchte in einem Kinofilm Geschichten über Menschen erzählen. Und mich interessiert die Kultur dahinter. Deswegen finde ich es ja immer so spannend, dort, wo sich eine Tradition verändert oder ausstirbt oder was Neues entsteht. Und deswegen war mir das sehr nah, was Erika Stucki und Sina in dieser Performance gemacht haben zusammen, dass sie sich Material gesucht haben aus dem Wallis, was mit den alten Bräuchen zu tun hat, wie zum Beispiel im Beinhaus, wo die ganzen Knochen noch rumliegen oder die fellzottligen Masken, die irgendwelche Geister austreiben. Und mit diesem Material gearbeitet haben und sich davon haben inspirieren lassen, sowohl für ihre Musik wie auch für die Bühnenperformance. Also da wird Geschichte auf der Bühne lebendig und verwächst mit der Musik und die Musik kriegt dadurch ganz andere Dimensionen. Yeah, 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 yeah.
Die Orte, an denen Sie Ihre Protagonisten filmen, die sind zum größten Teil direkt einleuchtend. Sie sind offenbar an gewisse Orte auch hingefahren. Es gibt aber einen Ort, wo Christian Zehnder so eine Art Solo-Performance macht und das scheint die Therme in Wals zu sein, der wunderbare Granitbau. Das wird nicht situiert, man sieht ihn einfach in diesen Granitwänden singen und die Szene steht ziemlich isoliert da und gewinnt aber auch eine große Kraft daraus. Wie sind Sie auf diesen Ort gekommen?
Eins der schönsten Stücke von Stimmhorn, das von Christian Zehnder geschrieben ist, heißt Pilgerfahrt. Das hat einen sehr hypnotischen Rhythmus und geht wirklich zurück auf eine Auseinandersetzung mit einer kirchlichen Musik.
No.
Und das war die Grundlage, wo wir uns dann überlegt haben, wo können wir das jetzt ansiedeln. Wir wollten nicht in eine Kirche gehen, weil dafür ist die Musik zu modern, die Christian daraus gemacht hat, und sie weiß darüber auch hinaus. Die Architektur von Zumthor in der Therme Wals, diese moderne Granitarchitektur, wo er dieses ursprüngliche Material genommen hat und dadurch einen kathedralenhaften Raum geschaffen hat, schien uns deswegen der ideale Ort, um diese Musik umzusetzen. Wir haben das Schwimmbad ja auch so gefilmt, dass man eigentlich nie ein Geländer sieht oder einen Einstieg. Also viele haben das gesagt nach dem Film, sie haben gar nicht gesehen, dass das die Therme oder dass das ein Schwimmbad ist. Es entsteht einfach das Gefühl einer sehr modernen Kathedrale, eines Raumes, in dem so religiöse oder große Gefühle einfach auch einen Platz finden. Ganz zu schweigen von der fantastischen Akustik für die Musik, die wir dort ja live aufgenommen haben.
Wenn ich mir vorstelle, dass man einem Kameramann und einem Tontechniker-Team sagt, wir gehen jetzt in einem Schwimmbad filmen, dass zumindest der Tontechniker zuerst mal die Hände über dem Kopf zusammenschlägt.
Ja, das war von Anfang an klar, dass wir dort nicht drehen konnten, wenn Leute dieses Schwimmbad benutzen. Und die Therme Wals ist nur ein einziger Tag im Jahr, im April ist die geschlossen, wo das Wasser noch drin ist, nachher wird sie gereinigt. An allen anderen Tagen des Jahres ist Betrieb. Wir haben deswegen ein halbes Jahr gewartet, wir waren schon im Schnitt, bis dieser Tag im April kam und wir das Schwimmbad wirklich zur Verfügung hatten, ohne einen anderen Menschen da drin, wo die Klimaanlage ausgeschaltet werden konnte. Das waren alles die Voraussetzungen, um diese Tonaufnahmen zu machen.
Wenn wir von Drehorten reden, dann müssen wir auch über die Bergbilder reden. Ihr Hauptkameramann war Pio Corradi, ein erfahrener Schweizer Kameramann. Und die majestätischen Bilder von Bergen, von Wolkenformationen in den Bergen, die fügen sich organisch in den Film ein. Ich behaupte aber nun mal, das ist Material, das wurde einfach auf Vorrat gefilmt und das haben sie dann am Schneidetisch in den Film eingefügt. Ich glaube ja nicht, dass man einen Berg gezielt filmen kann für eine ganz bestimmte Szene.
Nein, nein, das dürfen Sie gern behaupten und Sie haben damit sogar recht, weil ich meine Filme auch nicht mit einem Drehbuch entwerfe, sondern ich sammle Material. Und ich habe zum Leidwesen der Produzenten extrem lange Schnittzeiten. Also wir haben in der Postproduktion an diesem Film gesessen ein ganzes Jahr. Wir haben auch viele Sachen nachgedreht oder erst später gedreht. Gerade Landschaftsaufnahmen haben wir dann gezielt angefangen zu drehen, wenn wir wussten, für welche Stimmung, für welche Musik wir welche Bilder brauchten. Und dann haben wir schon gezielt gesagt, Pio, jetzt wäre es toll, noch Bilder zu haben mit Schnee und Nebel oder wir bräuchten einfach nochmal was ganz in der Dämmerung in den Bergen, wo man diese gewaltige Kraft von steilen Berghängen, Geröllfeldern und so weiter mitkriegt, damit sie dieser Musik etwas entgegensetzen, beziehungsweise umgekehrt, weil wir eine Musik haben, die dem etwas entgegensetzt.
dann haben Sie noch einen zweiten Kniff angewandt. Sie haben die Schweiz verlassen. Sie haben zusammen mit Christian Zeder Hünhürtü besucht in der Steppe. Das war ja auch ein ziemlich risikoreiches Unterfangen, würde ich sagen. Man weiß ja nie genau, was man da trifft.
Ich habe mir vor allem lange vorher überlegt, ob es richtig ist für diesen Film, der ja doch sich um alpenländische Musiktradition oder beziehungsweise moderne Musiker, die sich mit dieser Tradition auseinandersetzen, dreht, ob es da richtig ist, einen Exkurs zu machen in diese mongolische Kultur nach Tuva. Eine organische Voraussetzung war, dass Christian Zehnder und Balthasar als Gruppe Stimmhorn öfter aufgetreten sind mit Hünhürtü und Tourneen gemacht haben. Und das ist ein Projekt, was sehr gut funktioniert hat. Also oft werden Stimmhorn diese Crossover-Projekte vorgeschlagen, spielt doch mal mit denen oder mit jemand anderem. Und das sind so Ideen von irgendwelchen Redakteuren oder Festivalmachern, die aber musikalisch überhaupt nicht funktionieren. Die Zusammenarbeit von Hünhürtü und Stimmhorn hat aber super funktioniert. Es ist spannende Musik, wenn diese zwei freien Künstler aus der Schweiz, die eben auch ohne Texte und ohne Noten arbeiten, auf diese Kehlkopfsänger aus Tuva treffen. Jetzt gab es schon länger diese Einladung von Christian, wir waren inzwischen befreundet, doch mal nach Tuva zu kommen und die Leute vor Ort zu besuchen. Und wir haben uns dann entschlossen, mitzufahren, um das zu drehen, weil ich dachte, dass es nochmal eine große Chance ist, über einen Spiegel, über einen Kontrast einer Kultur, in der dieser Draht zur eigenen Tradition noch völlig intakt ist, die Situation in den Alpenländern nochmal zu spiegeln, wo das natürlich inzwischen sich völlig verändert hat, durch die Technisierung, durch ein Leben, wo es im Prinzip die ursprünglichen Formen des Bezugs zum Land, zur Natur, zu den Tieren gar nicht mehr gibt. Und Christian war auch immer sehr neidisch fast auf diese, wie leicht es die Musiker von Hünhürtü dadurch haben, ihr Repertoire zu entwickeln oder einfach noch einen Song wieder rauszuholen oder einen eigenen Song zu entwickeln, den sie irgendwie direkt so aus ihrer Tradition beziehen können, während er riesige lange Wege gebraucht hat über ein Klassikstudium und Obertongesangsstudium und alle möglichen Erfahrungen, um zu seiner eigenen Musik zu kommen.
Das erinnert ja ein bisschen an den Neid, den unsere Musiker immer den irischen Volkmusikern entgegenbrachten, weil in Irland die Musik tatsächlich Volksmusik ist und geblieben ist. Die wird im Pub gespielt, man singt dort und davon hat man auch bei uns immer geträumt. Aber das tut niemand hier in der Schweiz.
Ja, zumindest tut es niemand mehr in der modernen Schweiz. Man muss dann schon an die Jodelfeste gehen oder in ganz wenigen Beizen in den Bergen, wo das noch getan wird, aber das ist die Ausnahme. Und das Schöne ist ja jetzt, dass diese Generation von Musikern, da gehören ja noch viel mehr dazu, als nur Christian Zehnder und Erika Stucki oder Sina, sich dieser Musik wieder aufgreifen und eine eigene, neue, moderne Volksmusik damit schaffen. Und so sehr das im Moment auch noch abgelehnt wird oder gar nicht in Zusammenhang gebracht wird mit alpenländischer Tradition, bin ich überzeugt, wenn man in 50 Jahren zurückblickt, wird genau dort, wird man die Tradition ansiedeln.
Ihr Film endet mit einer nachdenklichen, faszinierenden Note. Da kommt der Satz, wenn wir wüssten, wie viel Freiheit uns tatsächlich zur Verfügung steht, wir würden erschrecken, sinngemäß. Wenn ich Ihren Film ansehe, dann überkommt mich auch das Gefühl einer großen gestalterischen Freiheit. Wenn ich dann aber den Abspann ansehe und wenn ich das CD-Booklet ansehe, dann wird mir schnell klar, da steckt auch viel Arbeit dahinter. Sina ist bei einer anderen Plattenfirma unter Vertrag, Hünhürtü ist wieder bei anderen Plattenfirmen unter Vertrag. Dieser Teil der Arbeit, die Rechte abzuklären, die Dinge, die so leicht zusammengehen im Film, wirklich zusammenzukriegen, ist das Ihre Arbeit oder hat Ihnen die Produzentin oder der Produzent abgenommen?
Also das finde ich für mich sehr erleichternd, dass ich bei so einem großen Kinofilm in einer Arbeitsteilung arbeite. Und da hat für mich dann auch die Produktionsfirma ihre ganze Berechtigung und auch toll ihre Funktion übernommen, mich eigentlich mit allem zu unterstützen, was auf dieser Ebene getan werden muss. Also es war sehr klar Arbeitsteilung. Ich habe mich ganz dem Kreativen widmen können und Cornelia Seidler und Brigitte Hofer von Maximarsch haben die ganze Produktion gemacht. Das war eigentlich eine sehr schöne Zusammenarbeit, die wir jetzt schon das zweite Mal für einen Kinofilm gemacht haben. Also diese Freiheit, die am Schluss des Films angesprochen wird, das war für mich auch ein ganz wichtiges Erlebnis, als ich diesen Film gemacht habe. Ich habe ja schon mehrere Filme über Musik gemacht. Und jedes Mal wurde ich danach gefragt, hast du jetzt nicht auch Lust gekriegt, zum Beispiel Akkordeon zu spielen? Nein, hatte ich überhaupt nicht. Ich habe als Kind Klavier gespielt und habe schlecht gespielt und habe es aufgegeben. Bis heute etwas frustriert darüber, weil ich Musik ja so toll finde. Aber ich war halt auch Perfektionist. Ich wollte das Wenn natürlich super machen. Und die Botschaft dieses Filmes oder dieser Musik, die ich hier kennengelernt habe, ist die, dass es eben kein richtig und kein falsch gibt. Es gibt ja keine Texte. Jeder singt das frei raus, wie es ihm gerade kommt. So war es ja ursprünglich mal auf der Alp. Und so machen es eben Erika Stucki oder Christian Zehnder heute wieder auf der Bühne. Und diese Freiheit, wo ich einfach loslegen kann, am Anfang etwas schamhaft unter der Dusche, aber später auch mal auf der Straße oder so, sich das zu trauen, das war ein ganz großartiges Erlebnis. Und das ging nicht nur mir so, sondern ich habe nachher auch gehört, dass Leute nach der Filmvorführung mir erzählt haben, du, wir sind nach Hause gelaufen und haben einfach alle mal gesungen. Das fand ich ganz großartig.
Yeah, 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 yeah.
Heimatklänge aus dem gleichnamigen neuen Dokumentarfilm von Stefan Schwirtet. Der Film läuft ab morgen im Kino, die zugehörige CD ist bereits im Handel. Sie hörten eine Sendung von Michael Sennhauser.